Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Und heute reden wir über Adaptionen, Remakes und Spin-Offs. Unser Medienthema ist die neueste Staffel Doctor Who.
Wir haben Themen vom Thema für euch, nicht allzu viele, aber einen wichtigen, nämlich deinen Dortmund-Termin.
Diese Folge kommt ja am 1. des Monats, also wenn ihr kurz entschlossen seid und morgen und oder übermorgen noch nichts vorhabt, dann... Weise ich nochmal darauf hin, hatte ich auch schon in der Juli-Ansage gemacht, dass ich am 2. August um 18 Uhr in Dortmund im Linken Zentrum einen Vortrag halte über Behinderung und Krankheit in den Medien. Und es gibt noch einen zweiten Teil über generative KI und die Darstellung davon, Menschen mit Behinderung. Und am Samstag, den 3.8., auch in Dortmund, auch im Linken Zentrum, halte ich einen Workshop zum Thema Utopien erzählen, Storytelling für alle, sozusagen, also ohne Vorerfahrung irgendeiner Art, geht es darum, kleine Minitexte zusammen zu erarbeiten, die so ein bisschen in Richtung utopische, inklusivere Zukunft denken. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr gerne hinkommen. Zu dem Workshop müsstet ihr euch einiges anmelden. Ich packe das nochmal in die Shownotes, den Link dazu, dann könnt ihr euch das alles anschauen. Und falls ihr kurz entschlossen seid, dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen.
Sehr cool klingt das.
Im Juli hatten wir keine Folge, deswegen konnten wir nicht erzählen, was es im Patreon so Schönes gab. Was gab es denn im Juni und im Juli?
Ja, im Juni gab es unser kleines Rezept-Zine. Also ich habe mich ja am Basteln eines Zines versucht.
Ja, sehr erfolgreich.
Für das Hannibal-Bücherpaket. Gerichte, die im Roman tatsächlich vorkommen, die haben wir aus einem römischen Kochbuch. Und dann habe ich die ein bisschen an das angepasst, was so im Roman steht und habe die Rezepte niedergeschrieben. Also der Verweis aufs Kochbuch steht natürlich auch drin, falls man an mehr Rezepten interessiert ist. Und das Ganze lässt sich halt ausdrucken, ein bisschen knicken, einmal einschneiden und dann so zusammenfalten und dann ergibt das so ein oldschooliges, selbstgebasteltes Mini-Zine. Und im Juli im Patreon ist die Uncut-Version unseres, also Christians und meines Textes zum Thema KI, der im Science-Fiction-Jahrbuch erscheinen wird Ende des Jahres. Die hatten irgendwie unvorhergesehenerweise ein Zeichenlimit, also...
Also sie hatten es vorhergesehen, sie hatten es nur nicht mitgeteilt.
Ja, genau. Für sie vorhergesehen, für uns unvorhergesehen, sodass der Text ein Stück runtergekürzt werden musste. Und die Vollversion gibt es jetzt auf dem Patreon. Es sind natürlich ein paar so Beispiele und sowas hinten übergefallen, die ich aber ganz nett finde. Und deswegen habe ich gedacht, veröffentliche ich den nochmal in voller Länge.
Wir sagen nochmal Bescheid, wenn man das Buch kaufen kann. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Ja, unser Thema ist ja diesmal alle möglichen Arten von Adaptionen, also Adaption an sich, aber halt auch so wie Remakes, Spin-Offs und so weiter. Das erfreut sich ja immer noch großer Beliebtheit in allen möglichen Bereichen. Und wir haben noch nie eine Folge dazu gemacht, deswegen haben wir gedacht, wir machen das jetzt mal.
Also ich finde, es erfreut sich sogar größerer Beliebtheit halt, als was Neues zu machen.
Ja, so. Definitiv. Das ist auch so ein bisschen das Problem da dran, ne?
Ich bin da selber auch nicht gegen, also was heißt gegen gefeit? Ich will da ja auch gar nicht gegen gefeit sein, aber ich merke halt bei mir selber auch, dass ich oft so denke, aha, dazu gibt's was Neues oder das gibt ein Buch, das adaptiert worden ist, es gibt ein Spin-off zu XY oder ein Remake von XY oder eine Fortsetzung von irgendwas und dass ich dann denke, aha, da gehe ich ins Kino und bei vielen anderen Sachen gehe ich dann irgendwie nicht ins Kino, obwohl die es vielleicht auch verdient haben.
Es ist halt leichter, ne? Also man kommt da leichter rein, wenn man nicht in so eine ganz neue Welt eintauchen muss und ganz neue Figuren kennenlernen muss.
Dass man etwas Vertrautes, eine vertraute Erzählumgebung haben will, haben wir ja auch schon mal in der Fanfiction-Folge so drüber gesprochen, dass das halt so seinen Reiz hat, dass man die einfach so dieses, ich will jetzt nicht sagen wohlfühlig, ist ja nicht immer wohlfühlig, aber halt so dieses Nachhausekommen-Gefühl
Es geht mir aber auch oft so, also wenn ich nicht so gut drauf bin oder alles irgendwie anstrengend finde, dann habe ich echt total keine Lust, irgendwas Neues zu lesen oder zu gucken, dann rewatche ich entweder Sachen, die ich schon dreimal gesehen habe oder wie auch immer. Oder ich sage, ach okay, das gibt's jetzt einfach nochmal neu, dann gucke ich mir das jetzt an. Da bin ich aber schon irgendwie im Bilde, was mich da so ungefähr erwartet. Ich musste total an die Märchenfolge denken, wo du ja gesagt hast, dass es den Märchen so inne liegt, dass man da gar nicht irgendwas Neues und Überraschendes erwartet, wenn man ein Märchen erzählt bekommt oder ein ganz bekanntes Märchen erzählt wird, sondern dass es da ganz oft darum geht, was ist diesmal anders oder wie wird es erzählt, was hat so ein bisschen diesen neuen Blickwinkel und man erwartet jetzt keine neue Story oder so. Und genau das Gefühl hatte ich halt zum Beispiel, als ich die neue Live-Action-Avatar The Last Airbender-Serie geguckt habe.
Das ist wie ein Märchen-Retelling. Ja. Voll, ja.
Weil das ist halt so nett. Ach, da haben sie Sachen aus 3 Folgen zusammengelegt und so und da haben sie das so geändert. Da habe ich hinterher gedacht, ja, das war genau das, wie so ein Märchen-Retelling. Das ist die Geschichte, man kennt die Geschichte.
Ja, und dann ist der maßgebliche Unterschied natürlich, dass es irgendwie Live-Action ist. Also wir haben das mit den Kindern geguckt und wir rewatchen relativ wenig. Also ich nehme mir immer vor, dass ich Sachen rewatche und dann rewatche ich das nicht, weil meine To-Watch-Liste einfach so groß ist, dass ich irgendwie dann immer mich, keine Ahnung, irgendwie stresst es mich dann mit dem der Gedanke, ich könnte etwas rewatchen. Aber Avatar ist tatsächlich was ich gerewatcht habe, genauso wie Buffy und so. Es gibt so ein paar so Lieblingsdinge, die wir auch gemeinsam irgendwie viel gerewatcht haben. Aber wenige, sehr wenige. Aber Avatar gehört auf jeden Fall dazu. Also wir haben es mindestens zweimal geschaut mit den Kindern und dann haben die es, glaube ich, auch nochmal selber geschaut und die haben auch, während wir die Live-Action-Serie geguckt haben, nochmal dann für sich die Animationsserie geguckt.
Das habe ich auch. Also ich habe sofort nach der Live, also ich habe die Live-Action-Serie, ich glaube, an ein oder zwei Tagen geguckt und danach habe ich sofort die animierte Serie wieder angefangen.
Wir haben ein bisschen länger gebraucht, weil wir halt immer so zwei Folgen am Abend und dann konnten wir auch nicht jeden Abend, das ist immer ein bisschen schwierig, das sind ja Teenager und dann Abende zu finden, an denen wir wirklich ausführlich Zeit haben, zusammen Fernsehen zu gucken, ist gar nicht so einfach, wir müssen immer Dates finden miteinander. Und dann haben die aber zwischendurch dann halt nochmal die animierte Serie irgendwie weitergeguckt und waren dann immer so, ja, und weißt du, das und das und an der Stelle und eigentlich ist das ja so. Das ist ja auch so ein typisches Ding, ne, von Adaptionen allgemein, also gerade von Buch zu Film Adaption, das weiß ich noch, als ich als Buchhändlerin noch in der Kinderbuchhandlung gearbeitet habe, dass meine Kollegin damals, also ist ja schon sehr lange her, und natürlich fanden wir alle Harry Potter ziemlich gut. Harry Potter hat unsere Gehälter bezahlt. Das war ja before the times, John K. Rowling im Internet transfeindlich war. Die Filialleiterin, die halt auch Harry Potter Superfan war, ist halt mit ihrer Freundesgruppe ins Kino gegangen und hat dann Tag danach ganz reumütig erzählt, wie sie bei allen immer so, eigentlich so mitten im Kino sitzt, so nach vorne gebeutelt zu ihrer Freundesgruppe. Also, eigentlich passiert jetzt aber das und das. Ja. Eigentlich ist das aber so und so. Das ist ja auch irgendwie so ein typisches Adaptionsding.
Genau, wobei das ja auch jetzt ist, weil es ja bei Avatar zwischendurch auch noch diesen Film gab, der ja nun nicht ganz so gelungen war. Aber es, glaube ich, auch einfach nicht geht, das in einen Film zu packen.
Ja, der Film, über den niemand spricht. Also ich glaube, das ist einerseits irgendwie auch ein bisschen Realverfilmung ist höherwertiger als Animationsverfilmung. Das finde ich ist insgesamt eigentlich eher problematic.
Ja,
so. Aber bei Avatar fand ich es auch total nett, weil das ja alles, oder viele, waren ja auch einfach sehr junge SchauspielerInnen. Da einfach irgendwie so zu sehen, wie interpretieren die Figuren und wie geben die auch Interviews und sowas. Das ist ja auch immer ganz, ganz süß. Ich meine, die Synchronsprecher oder die SprecherInnen von animierten Figuren können natürlich auch Interviews geben, aber es ist einfach nicht so medienwirksam.
Nee, das stimmt. Was ich halt auch richtig gut fand, war, also das kam in der Live-Action-Sache besser rüber, dass es wirklich eine Welt ist, die halt absolut nicht irgendwie westlich-europäisch ist, ne, wo auch wirklich im Hintergrund ja alle Leute asiatisch oder teilweise auch indigen aussehen. Und das war, fand ich, in der animierten Serie kam das teilweise nicht ganz so doll rüber, weil das ja animiert und dann hatten die Leute ja auch einfach immer teilweise so die Augenfarbe, die dann zum Element passte und ne, so die bunten Haare teilweise, dass es dann halt nicht ganz so doll rüberkam. Und das fand ich aber wirklich mal so eine ganz klassische Fantasy-Serie, was es ja eigentlich ist, aber dann halt mit den auch mit den Klamotten und den Kampfstilen, die ja alle so weit weg sind von diesem typischen europäischen Mittelalter-Ding. Das hittete nochmal anders in der Live-Action-Serie.
Ja, voll. Andersrum finde ich aber auch, dass Dinge, die man im Animationsfilm zwar unwahrscheinlich findet, wo man aber so denkt, naja, ist aber ja, ne, so, ist halt ein Animationsfilm. Die fand ich nochmal unwahrscheinlicher in der Realverfilmung, weil zum Beispiel diese Entfernungen immer so absurd waren. Ne? So dieses Zuko biegt irgendwie um eine Ecke mit seinem Schlachtkreuzer und das ist natürlich ausgerechnet die Bucht, in der Avatar auch an. Also es ist irgendwie alles. Es ist überhaupt nicht schwierig, etwas Fliegendes mit einem Schiff zu verfolgen. Man kommt immer sofort 3 Stunden später da an. Ja, das ist mir halt zum Beispiel bei der Animationsserie auch aufgefallen, dass diese Entfernungen immer sehr kurz sind. Aber in der Animationsserie, die ist halt einfach, dadurch, dass die halt märchenhafter ist und nicht real, ist das irgendwie weniger so, dass ich so denke, als ob.
Genau, der hat natürlich so einen ganz anderen Humor auch mit diesem super over-the-top. Irgendwelche Dinge fallen auf Leute und ja, diese typische Animationshumor. Das ist auch so witzig, ich finde immer, wenn man das wieder rewatcht, ist es so, man hat irgendwie so die ganz großen Charaktermomente und die dramatischen Sachen im Kopf. Also ich bin immer wieder überrascht, wie viel Humor da auch einfach drin ist und wie viel, also auch wirklich albernster Kram da drin ist. Also ich fand, ich hatte Spaß an der Live-Action-Serie. Als ich die animierte nochmal geschaut habe, ich schon gedacht, ja okay, die war schon besser. Also hat er auch bessere Dialoge, finde ich, und so. Was ich grundsätzlich nicht verstehe, das ist mein Problem mit ganz vielen Remakes. Warum remaket man immer Sachen, die schon gut bis sehr gut bis perfekt sind?
Weil es ein Publikum hat.
Ja, aber es ist so, also Avatar, die animierte Serie, ist vermutlich eine der meistgeschauten Fantasy-Serien, die es überhaupt gibt und hat eine ganze Generation von Leuten total beeinflusst. weiß ich nicht, die kann man einfach auch immer noch genauso gucken. Da ist jetzt nichts drin, also wirklich ist mir nichts aufgefallen, wo ich denke, das ist jetzt aber schlicht gealtert und super cringy oder so. Und trotzdem haben sie erst einen Film draus gemacht und jetzt noch die Live-Action-Serie. Und es ist so ein bisschen, ja, es ist cool, ich verstehe es auch irgendwie, aber warum macht man nicht Sachen neu, die beim ersten Mal nicht so geil waren?
Ich glaube, dass die sichere Publikum haben wollen und bei was beim ersten Mal nicht so geil war, hast du halt wenig so dieses, ja, diese LiebhaberInnen, die dann sagen, oh wow, da muss ich jetzt unbedingt wieder rein. Aber ich finde auch, eigentlich wäre der Reiz ja da, irgendwas neu zu machen, was nicht so cool war. Und ich finde auch, das ist im Prinzip irgendwie so dasselbe. Ich bin ja so ein bisschen, ich hadere ja ein bisschen mit dieser Ahsoka-Serie. So.
Oh Gott, ja.
Nicht, dass ich die super schlecht gefunden hätte, aber ich fand teilweise einfach Sachen, haben mich so rausgeworfen. Dadurch, dass das fast alles Animationscharaktere waren, die jetzt gecastet worden sind und anders aussehen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, es war die ganze Zeit, als würde ich so Cosplay anzugucken.
Ich habe teilweise Cosplay gesehen, das besser aussah als in dieser Serie. Es tut mir leid. Ich verstehe nicht, wie sie mit diesem Budget Dinge machen, die schlechter aussehen als Cosplay, was ich einfach im Internet gesehen habe. Ich weiß nicht, warum ist das keine animierte Serie? Ich verstehe es nicht.
Und ich finde auch, dass da Dinge auftauchen, wo man einfach denkt, die Macher, die vorher Clone Wars und Rebels gemacht haben, die wollten diese Szenen einfach noch unbedingt noch mal in real drehen. So, ne? Die wollten die unbedingt mal sehen. Und dann gibt's halt irgendwie so diese ganze Folge, wo sie, das ist eine der ersten Folgen, aber wo sie so unter Wasser und bla, und dann hat sie diese Vision.
Ja.
Beim ersten Mal schauen dachte ich so, krasse Folge so. Und retrospektiv denke ich die ganze Zeit so, warum existierte die? Außer um zu zeigen, guck mal, wir können jetzt das, was wir in Clone Wars animiert hatten, haben wir jetzt hier.
Und diesen einen Schauspieler haben wir auch nochmal gekriegt.
Ja, genau. Da, glaube ich, schwingt einfach ganz viel mit, so dieses, jetzt können wir das endlich in Ernst machen, weil das davor war nicht das Ernstzunehmende, sondern das war quasi für Kinder. Jetzt können wir endlich zeigen, dass diese Stories relevant waren, was nicht stimmt, weil Star Wars Fandom rezipiert alles als relevant.
Das stimmt.
Aber es schwingt so ein bisschen mit, dass die Macher ihre eigenen Sachen als nicht relevant genug empfunden haben. Das finde ich immer so ein bisschen traurig. So.
Ja, das und diese Abwertung von Animation. Also ich finde, Animation hat wirklich so geile eigene Sachen. Also zum Beispiel auch so, wenn ein Charakter ein neues Design bekommt oder so. Das ist Animation viel relevanter, als wenn echte Schauspieler eine andere Frisur hat oder so.
Ja.
Ja, so dieses Redesign. Und optisch, das wird ganz viel mit Optik gemacht und alles darüber erzählt und gar nicht so ausbuchstabiert und so. Ich verstehe dann nicht, warum man es dann nicht weiter damit erzählt, sondern sagt, jetzt haben wir es geschafft, jetzt darf es eine Live-Action-Serie sein. Okay, aber warum? Was macht das jetzt besser? Nichts. Also alle Leute klingen anders und sehen komisch aus.
Und man braucht halt auch nochmal die ganze Zeit, die man schon vorher investiert hat eigentlich, um klarzumachen, wer ist das?
Ja.
Die ganze Backstory und so weiter für alle, die halt irgendwie neu dazukommen und sowas. Und ich finde natürlich gut, wenn Leute neu dazukommen, aber ich fand, dass das teilweise einfach so vollkommen selbstreferenziell
war. Ja, also ich finde halt auch, es gibt ja auch richtig viele Leute, die sagen, die Animation gucke ich generell nicht. Was ja auch nicht schlimm ist, ne, wenn man das nicht so mag, klar. Aber dann bin ich auch so, ja okay, dann macht doch in der Live-Action-Sache, macht doch was anderes.
Und andererseits werden ja woanders Entscheidungen getroffen, Dinge sehr bewusst als Animation zu machen. Also ich finde Arcane zum Beispiel. Ich hoffe, dass da nie das Live-Action-Remake von Arcane kommt. Das würde mich sehr enttäuschen.
Stimmt. Soweit ich es weiß, ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist, das weiß man in diesen seltsamen Streaming-Dienstzeiten nie, wollten ja auch die Avatar-Macher oder zumindest Teile davon, wollten ja auch neue animierte Serien machen, die dann auch andere Geschichten erzählen. So. Ich hoffe, das passiert noch, weil das finde ich sehr gut. Weil ich finde, dass ich eins der besten Spin-Offs, die es überhaupt gibt, ist einfach Legend of Korra.
Oh ja.
Weil das macht alles nicht, was ich an Adaptionen oder Remakes als Spin-Offs doof finde, weil es macht nichts nach. Es macht nicht dasselbe nochmal. Es macht alles neu, aber es macht es geil, weil es auf den anderen Sachen aufbaut. So.
Mhm.
Es ist dieselbe Welt, aber es ist halt irgendwie 70 Jahre später. Es hat so diesen Sprung von so früh Industrialisierung zu so 20er Jahre Jugendstil
Vibe irgendwie geschafft. Es hat das so richtig konsequent die Technik mit Magie zusammen, also mit Bändigen zusammen weitergedacht. Das ist auch immer mein Traum. Weiß ich nicht, wir haben immer Ideen gehabt, wie wir diese Magie von die 13 Gezeichneten weiter in so eine industrielle Zeit denken können. Also ein bisschen macht das ja, dass er jetzt gerade in den Novellen, aber die spielen ja nicht viel später. Die spielen ja nur so 20 Jahre später oder so, ja.
Dann machen sie nicht den Fehler, dass sie nochmal die Welt retten müssen. Und alles so Sachen in der Avatar-Serie nur so angerissen worden, wie halt so Metal-Bending oder so, das wird da halt total weitergedacht und ausgebaut und es gibt so eine eigene Kultur da drum und all das. Und es kommen auch mal ein paar von den alten Figuren vor, klar, aber die klauen den anderen jetzt nicht die Screentime oder stehen in die Show oder so.
Also die Antithese dazu ist ja immer diese Ghostbusters-Fortsetzung, finde ich.
Also du meinst die Fortsetzung, nicht die Gender-Swapped-Version.
Ja, genau, die Gender-Swapped-Version. Also ich mochte die ja, ich fand die lustig. Das war kein perfekter Film, aber es war auch nicht der schlechte Film, als der ja immer dargestellt wurde. Also ich hatte Spaß damit. Und dann gab es ja diese Fortsetzung, wo die, also ich sag mal, die Stranger Things-Kinder, das stimmt natürlich nicht, es ist nur ein Stranger Things-Jugendlicher dabei, nämlich Finn Wolfhard. Von der Zusammenstellung her wirkt es voll so, wir wollen die Stranger Things-Kinder irgendwie im Ghostbusters-Universum ermitteln haben. Es spielt halt in der Jetztzeit. Das sind so eigentlich so 80er-Jahre-Kids, also irgendwie vom ganzen Vibe her so, finde ich. Also es wirkt nicht wie aktuelle Teenager auf mich, weil es halt einfach so nostalgisch in den 80ern verhaftet ist, so komplett. Also das merkt man irgendwie voll. Es erzählt quasi dieselbe Geschichte nochmal, aber nicht in New York, sondern auf dem Land. Es sind dieselben Vorfälle wie im allerersten Ghostbusters. Also es gibt irgendwie den Schlüsselmeister und Suhl und den Marshmallow-Mann und irgendwie alles in derselben Abfolge irgendwie taucht nochmal auf. Und das Beste war ja dann, dass am Schluss die echten Ghostbusters, TM, die Männer aus dem ersten und zweiten Film, also aus den 80er-Jahre-Filmen, die kommen halt an mit ihren, weiß nicht mehr, wie es heißt, wo man die Strahlen nicht kreuzen darf, mit den Dingern. Und dann sagen sie auch wieder, ihr wisst schon, nicht die Strahlen kreuzen. Und dann machen sie das wieder im Finale, was sie schon mal gemacht haben. Und ich saß im Kino und war so, das ist nicht wahr.
Oh Gott.
Einfach nicht wahr. Und das ist nämlich genau das, wo ich finde, das ist ein Scheiß-Spin-Off. Das hat alle Marker davon, ja, was du gerade gesagt hast, im Positiv, wie es nicht koranisch ist.
Ja.
So ist dieser Ghostbusters-Film.
Oh nein. Ja.
Und es gibt ja noch einen neuen, weil der ja so erfolgreich war, dass man den weitergeführt hat, statt den Frauen-Ghostbusters weiterzuführen. Ja. Und den habe ich jetzt nicht gesehen. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Also Disclaimer, ich habe nur diesen ersten geguckt.
Also ich finde das ja auch bei Star Wars zum Beispiel immer so ein Problem. Also zum Glück gibt es ja auch Ausnahmen, aber das ist ja ständig auch noch Luke auftauchen oder so. Also genau, das habe ich zum Beispiel bei Andor ja super, das einfach fast keine Figuren auftauchen, einfach nur damit sie irgendein Cameo haben. Bei diesen ganzen Plots auf Coruscant hätte man, wenn man das gewollt hätte, natürlich irgendwie nochmal den Imperator durchs Bild laufen lassen können, aber das haben sie halt nicht gemacht. Oder auch jetzt bei The Acolyte habe ich mich auch gefreut, ja geil, es spielt irgendwie 100 Jahre früher, dann kann jetzt nicht die ganze Zeit irgendwer Bekanntes auftauchen. Also bei so Remakes ist natürlich ja immer so ein bisschen dieses, wir melken das Nostalgie-Schwein. Man melkt keine Schweine. Wir melken die Nostalgie-Kuh. Also nur als Hinweis, Christian hatte ja mal für Queerwelt ein Essay zum Thema Nostalgie geschrieben. Der ist jetzt in einer überarbeiteten und etwas kürzeren Version auf Tor Online auch verfügbar. Den verlinken wir nochmal. Da beschäftigt er sich ja genau damit und auch damit, wie man so Sachen, die man nostalgisch gut findet, aber die eigentlich heute nicht mehr gut sind, irgendwie trotzdem noch genießen kann.
Ich finde eigentlich, dass eine Unterkategorie des Spin-Offs das Prequel ist. Also ich glaube, dass es eigentlich dasselbe ist. Also nicht dasselbe, sondern dass Prequels auch Spin-Offs sind. Ich habe da so drüber nachgedacht und dachte so, die Dinge, die auf Spin-Offs zutreffen, treffen auch auf Prequels zu, nur Prequels sind früher.
Stimmt.
Ich habe nämlich gedacht, dass Furiosa, A Mad Max Story heißt es,
oder okay.
Mad Max Saga oder so. Ich glaube, A Mad Max Saga heißt es. Genau, sind die Star Wars Stories und jetzt offenbar die Mad Max Saga. Furiosa war ja der neue Film, der jetzt vor kurzem im Kino war. Also ist ja sowohl ein Prequel, das halt den Charakter Furiosa, der in Fury Road etabliert wurde, deren Vorgeschichte erzählt. Sind aber auch, es ist halt ein Spin-Off in dem Sinne, dass es halt, ja natürlich Furiosa, also jemand anders in den Mittelpunkt stellt, wobei in Fury Road natürlich auch Furiosa schon im Mittelpunkt
Spin-off zum Spin-off.
Das, was Korra auch gut macht, finde ich, macht Furiosa auch gut, weil es halt so die Erzählwelt so erweitert. Also ich fand Furiosa nicht ganz so gut wie Fury Road, was ich auch total okay finde. Also ich finde, das ist eigentlich total oft so, dass man die Spin-offs oft, also habe ich zumindest oft, dass ich die gut finde, aber nicht so super gut wie das erste, was mich ja auch irgendwie dann für diese Erzählwelt irgendwie so begeistert hat. Und dass dabei aber halt auch ganz viele Sachen so erzählt werden, dass die rückwirken wieder auf das Original.
Ja.
Also dass wenn man den Ursprungsfilm oder das Ursprungsmedium nochmal guckt, dass man dann mehr Kontext hat und das in dem Original dann auch erweitert.
Also Rogue One ist ja das perfekte Beispiel dafür, dass man so bei diesem Opening Crawl von Star Wars einige Rebellen starben, um diese Pläne zu erbauen. Und es war immer so, ja, irgendwelche Rebellen halt. Und jetzt so, oh mein Gott, ich kenne sie alle.
Furiosa hat ja in Fury Road nur einen Arm, also sie hat ja so eine mechanische Prothese. Trotzdem ist es halt nicht der Film, in dem wir jetzt erklären, wie Furiosa ihren Arm verliert. Aber man weiß natürlich direkt am Anfang, wenn man sieht,
sie hat noch zwei Arme.
Fängt er als Kind an, ne? Okay. Dieses Kind hat zwei Arme. Sie ist also nicht mit nur einem Arm auf die Welt gekommen. Sie wird wohl irgendwann ihren Arm verlieren. Und dann ist es aber nicht so, ich fand das total gut, dass das nicht jetzt irgendwie so dieses, jetzt ist das so die zentrale Stelle im Film, so das Allerwichtigste, dass, ne, oh, guckt, wie sie leidet. Also natürlich ist das ein Moment großen Leids, in dem sie diesen Arm verliert. Irgendwann merkt man so, okay. Das fand ich auch irgendwie voll gut, dass der Film sich auf andere Sachen konzentriert hat und sowas. Und ich finde, womit Prequels im Speziellen, Spin-offs teilweise auch, aber womit vor allen Dingen Prequels halt arbeiten, ist dieses, dass man das Ergebnis oft schon kennt. Also eigentlich ist man oft gespoilert. Damals, 1999 oder was, oder 98, als dieses erste Star Wars Prequel Teaser-Plakat rauskam, für alle, die nicht so alt sind. Das war ein Bild von kleinen Anakin, der in der Wüste steht, vor diesen runden, sandfarbenen Hütten. Und der Schatten auf der Wand dieser sandfarbenen Hütte ist natürlich nicht sein Schatten, sondern der Schatten von Darth Vader. Und das Ende ist damit ja quasi schon gespoilert. Aber man nimmt die Leute mit, weil die wissen wollen, aber wie. Die interessieren sich nicht, also die interessieren sich für das Ergebnis, aber die wissen das Ergebnis schon, ne? Und ich finde, das ist auch oft irgendwie sowas, das geht mir eigentlich oft mit Spoilern so, dass ich, selbst wenn ich gespoilert werde, oft denke, aber wie? Ich verstehe, dass das unterschiedliche Haltungen zu Spoilern geht. Ich bin ja nicht so spoilerbar. Also, weil mich oft das Wie so sehr interessiert und ich dann denke, jetzt weiß ich das halt schon, aber ich weiß halt noch nicht den Kontext, in dem es passiert, so.
Ich bin irgendwie das Gegenteil. Bitte spoilert mich nicht. Ja. Also Prequels sind natürlich wirklich teilweise echt cool, weil, genau, sie sagen nochmal so einen anderen Kontext. Oder manchmal haben sie auch so eine totale Dramatik, weil man schon weiß, was später passieren wird und was, wie Sachen ausgehen.
Foreshadowing und so.
Ja, also wenn das irgendwie gut gemacht ist und so ineinander greift. Also es ist sehr Star Wars-lastig, aber ich musste gerade an den Princess Leia Young Adult Roman von Claudia Gray denken, der so ein paar Bezüge hat zu dem Bloodline-Roman, auch von Claudia Gray, also auch so ein Leia-Roman, der aber halt irgendwie schon so kurz vor Episode 7 spielt, 10 Jahre oder so. Da ist da so ein Bezug drin, also da gibt es irgendwie so eine Kiste mit Sachen von Leia und da ist ein so ein Ding drin, was da einfach nur so am Rande erwähnt wird und in dem Young Adult Princess Leia, ich glaube Leia Princess of Alderaan heißt das Buch, da wird dann irgendwie unter anderem auch erzählt, wie dieses eine Ding in diese Kiste gekommen ist. Und sowas wie die Superstar Wars Nerds, die auch noch die ganzen Romane lesen, aber es hat hart gehittet. Ja, auch ein sehr bekanntes Prequel, ja, irgendwie Better Call Saul, das Prequel zu Breaking Bad, was auch meiner Meinung nach die noch bessere Serie ist. Da gibt's auch so ein paar Sachen, wo man dann schon weiß, wie Sachen irgendwie ausgehen.
Ich finde auch, dass, also so ganz klassisch, so dieses Person hat einen Partner, eine Partnerin, Hauptfigur, wie auch immer. Peggy Carter und Captain America. So. Wissen wir alle, dass das der zeitliche Abstand und das Eingefrorensein und all diese Dinge. Oder bei Wonder Woman, ne?
Ja.
Dann denkt man sich auch so, okay, die ist irgendwie dann nachher, weil sie ja irgendwie auch unsterblich ist und dann ist sie bei der Justice League dabei.
Dann kann sie nicht mehr mit dem ersten Weltkriegspiloten zusammen sein. Selbst wenn er dieses Abenteuer überlebt, wird er in einem hohen Alter gestorben sein, wenn sie in Justice League wieder auftaucht. Genau.
Und ich finde auch bei Furiosa, da gab es halt auch eine sehr persönliche Beziehung von Furiosa zu einer anderen Person und da sie in Mad Max Fury Road halt die absolute Einzelgängerin ist und auch total desillusioniert und kaputt und sowas. Und das war, also der Charakter war auch noch so, ich weiß nicht, der war irgendwie so wholesome und der hat mich so voll an Wasteland erinnert und der ist quasi von den letzten Hopern aufgezogen worden und sowas. Und als er dann irgendwie von seinen Eltern redet und daran, dass sie in eine bessere Welt geglaubt haben, da war ich so voll so...
Ja, stimmt. Ja, das ist so eine andere Art, Geschichten zu erzählen, ne? Also, wenn man schon auf sowas hinarbeitet. Also, natürlich, klar, also man weiß jetzt keine Ahnung. Wenn man Captain Marvel guckt, dann weiß man auch, dass Nick Fury da wohl nicht sterben wird, weil er später noch ausufernd vorkommt im MCU oder so.
Es gibt manchmal, das haben auch zum Beispiel Romane, die aus Ich-Perspektive geschrieben sind. Da gibt es so dramatische Leben- oder Sterben-Momente, bei denen man aber ja weiß, Leben.
Ja.
Und das ist halt auch ähnlich, wenn du Prequels hast, bei denen du weißt, die Person überlebt, dann ist es auch so, ja, gut, okay. Aber gut, das ist halt manchmal auch for the sake of the action scene oder so.
Ja, na klar.
Ja, und ich finde, dass Spin-offs oft, also auch wenn es richtig gute Spin-offs sind, verliert man ja immer mit jeder Fortführung, ist ja auch bei Fortsetzungen so, mit jeder Fortführung verliert man irgendwie Leute, ne?
Ja, ja.
Dann halt doch nicht mitkommen. Das finde ich manchmal halt auch ganz schade irgendwie, dass Spin-offs halt meistens irgendwie nicht so gut laufen wie das Original so. Und das dann oft halt auch der Grund ist, weshalb es dann nicht weitergeht. Das finde ich manchmal echt schade. Also ich weiß, dass Korra ja auch total schwierig war. Korra wurde ja auch irgendwie dreimal hin und her geschoben. Und auch die Star Wars Stories, die Filme zumindest, sind ja eingestellt worden mit Solo. Torchwood von Doctor Who ist auch nie so richtig im Fandom angekommen.
Also es gibt ganz viele Spin-offs, die einfach sehr schnell wieder eingestellt werden.
Ich habe mal so gegoogelt, was erfolgreiche Spin-offs oder Prequels oder was auch immer sind. Also Better Call Saul war da auch drin und dann dieses Private Practice, das ist das Spin-off zu Grey's Anatomy, das war, glaube ich, auch sehr erfolgreich. Wie das ja beim Streaming so üblich ist, wissen ja nicht mal die Leute, die die Serien gemacht haben, oft wie erfolgreich die sind. Das heißt, ich las, dass Queen Charlotte, also das Spin-off zu Bridgerton, wohl auch ziemlich erfolgreich ist, aber genaues weiß man nicht so. Und ich hoffe ja bei manchen Sachen auch, dass es so eine Art Spin-off-Franchise gibt. Also von Arcane zum Beispiel, das haben wir eben schon kurz erwähnt. Das ist ja eine Adaption eines, also es ist keine Adaption eines Videospiels, es ist eine Story, die in einem Videospiel Kosmos spielt.
Ja, genau. So würde ich es auch bezeichnen, genau.
Es kam vor kurzem ein neuer Trailer raus für Staffel 2 und da wurde gesagt, der Final Chapter. Und dann war halt mein gesamter Freundeskreis so, was? Der Final Chapter, das kann nicht sein. Und da hieß es halt auch, dass sich natürlich alle wünschen, dass es dann halt andere Orte gibt, andere Zeiten, andere, ne? Dass es also irgendwie in irgendeiner Form erfolgreich genug ist, dass man so spotlightartig diese Erzählwelt weiter besuchen kann.
Dass ja zwei Staffeln, die gut sind, als vier, dann hört es mit einem Cliffhanger auf.
Ja, Furiosa gilt ja zum Beispiel als Flop in Anführungszeichen, weil es halt nur die Produktionskosten oder mehr als die Produktionskosten eingespielt hat, aber da ja immer noch so Marketing-Folgekosten dranhängen, hat es die wohl nicht eingespielt und dann ist immer so.
Ja.
Nein, diese dreistellige Millionensumme ist uns nicht genug. Eigentlich finde ich Mad Max total gelungen, was das angeht. Und vielleicht ist ein anderes Beispiel auch, aber da habe ich leider ganz oldschoolig nur die ersten vier Filme geguckt. Ich kenne dieses Alien-Franchise leider nicht mehr. Aber vielleicht ist das auch ähnlich. Also das.
Ja, stimmt, da gibt es auch so ein Prequel, ne? Und so, aber ich habe die auch alle nie gesehen. Also ich habe 1 bis 2, 3 oder so, aber mehr auch nicht.
Also danach gab es, glaube ich, noch echt viel mehr, als ich so denke. Ich müsste mir das nochmal angucken. Aber dass man halt den Filmen auch anmerkt, dass sie alle irgendwie in ihrer Zeit gedreht wurden und existieren. Und die anderen Filme machen das auch nicht irgendwie komplett neu oder sagen irgendwie, die alte Geschichte gilt jetzt nicht mehr, wir haben es irgendwie neu gemacht. Also ich weiß zum Beispiel, ich war großer Mad Max-Fan als Teenager und ich mochte Mad Max 1 nie so besonders. Ich war mal großer Mad Max 2-Fan und 3 fand ich irgendwie witzig mit Auntie Entity und ihrer komischen Donnerkuppel und so. Mhm. Ich weiß halt, dass 1 auch richtig schlimme so homofeindliche Sachen enthält und sowas. Und statt das jetzt nochmal neu zu machen, ist es einfach eine Geschichte, die im selben Erzählkosmos und auch mit einem Mad Max, mit einem Max existiert, aber wir wissen auch nicht, ob das derselbe ist. Aber es ist auch irgendwie gar nicht so wichtig. Also es braucht nicht so diesen ganzen, was ist jetzt Kanon und wer lebt von wann bis wann. Ne? Also irgendwie ist es da weniger krass, so diese Abfolge, wie bei Star Wars oder so, wo alles wirklich irgendwie von so Leuten krass analysiert wird, wo es hinpasst. Was mir auch beim Thema Star Wars nochmal auffällt, also wo ich jetzt gerade drüber nachgedacht habe, dass es da ja diese ganzen Leute gibt, die halt sehr, sehr bedacht darauf sind, wer wann, wie, was, wo. Viele wissen nicht, ja. Eine neue Meldung.
Ihr habt es hier zuerst gehört.
Ihr habt es hier zuerst gehört. Bei neuen Dingen zu irgendeinem Franchise kann man auch einfach outopten.
Ja,
man muss das nicht gucken. Man muss das nicht gucken. Wenn man was scheiße findet, dann kann man einfach die alten Sachen, TM, genießen. Und niemand zwingt einen dazu, Morddrohungen im Internet zu schreiben.
Oh, was hat das mit diesem Morddrohungen?
Ja, Ki Adimundi, das ist der Typ mit dem langen Kopf. Ja, der taucht irgendwie in Episode 1, 2, vielleicht auch 3 auf und sitzt da im Jedi-Rat. Wo? Anakin sagt, aber ich will jetzt gleich Meister sein. Der hatte wohl bislang ein Geburtsdatum, das nicht mehr als 100 Jahre zurücklag. Aber er tauchte jetzt in einer einzigen Szene, wo sie um so ein Hologramm-Ding rumstehen, in die Acolyte auf. Und dann haben wohl auch Leute festgestellt, dass es wohl wirklich Ki Adimundi ist. Ich vermute, weil das in den Credits stand. Und dann wurde also dessen Geburtsdatum angepasst. Also die Person, die das in der Wikipedia gemacht hat, die hat dann Morddrohungen bekommen. Weil Leute wie Acolyte in dieser ganzen, wir hassen alles, was woke ist, Welle, ja?
Ja.
Und die Acolyte ist ja ganz, ganz furchtbar woke.
Es sind nicht weiße Leute dabei.
Und das einzige Woke, was quasi onscreen in der Story relevant war, waren 2 Frauen, die vielleicht eine Beziehung führen. In der deutschen Synchro sitzen sie sich allerdings. Also,
nein.
I don't know. Doch.
Nein.
Doch.
Sieht dein Ernst.
Die Interpretationsspielraum, sie nicht als lesbisch zu lesen, also sondern
AfD
als
synchronisiert.
Very good.
Was ist da passiert?
Wäre auch da. Aber nein, das ist ja jetzt die am meist gehassteste Star Wars, was auch immer. Ja, alles.
Ja, es ist einfach nur noch albern.
Und da denke ich mir einfach, wenn euch was nicht gefällt, also ich meine jetzt nicht, ich weiß, dass unsere ZuhörerInnen sowas nicht machen.
Nein, aber meine Fresse.
Spread the word. Wenn einem etwas nicht gefällt, kann man es nicht gucken.
Ja, man kann es einfach lassen. Stattdessen was anderes gucken, das ist viel da draußen, was es gibt. Oder einfach zum 700. Mal Episode 4 ist auch okay. Ich habe ja den Trailer von The Book of Boba Fett gesehen und dann, nope, this is not for me, dann habe ich es einfach nicht geguckt. Aber ich habe noch einen Star Wars Hot Take, wo wir gerade bei Star Wars sind.
Hau raus.
Ich finde, es sollte ein Remake von Episode 1 bis 3 geben. Weil, also wir müssen uns nicht drüber streiten, dass die nicht geil umgesetzt sind und dass die Dialoge, nicht nur der Sanddialog, sondern eigentlich sehr viele Dialoge einfach nicht gut sind. Aber ich finde eigentlich ist ja diese Story, wie da irgendwie die Republik in die Diktatur fällt und so. Und dieser Krieg, mit dem das alles da begründet wird und all diese Sachen, das ist ja eigentlich voll die geile politische und gerade auch super relevante Story, so. Leider. Ja. Warum bei all den Remakes, die es schon gibt, warum nimmt man nicht mal was eigentlich eine geile Grundidee hatte, aber in der Umsetzung einfach nicht gut war und macht das nochmal neu und richtig toll, so als Serie mit diesen ganzen Figuren über den Jedi, die wir jetzt auch mögen, weil wir 6 Staffeln Clone Wars geguckt haben, wo sie alle sehr viel mehr mit ihm gefüllt werden, als in dem bisschen, wir sitzen im Rad rum und dann sterben wir am Ende tragisch bei Episode 3. Ich finde, da wäre so viel drin. Also auch mit Betonung auf dieses ja auch sehr fürchterliche Dasein der Klone und so. Also da kann man so was richtig Geiles draus machen. Und ich weiß nicht, warum das noch nicht einer gemacht hat. So.
Our Opinions Are Correct Podcast sagen sie ja auch immer wieder, dass sie sich einen Remake der Originaltrilogie wünschen. Ne? Mhm. Also 4 bis 6. Also ich glaube, das wird nicht passieren. Also ich wäre da auch interessiert dran. Ja?
Ja.
Und ich finde auch, wie bei Avatar könnte das ja nebeneinander existieren. Ne? Also
ja,
das auch da könnte man ja sagen, das und das ist meine Lieblingsversion.
Das ist natürlich auch wieder das, was ich vorhin selber kritisiert habe, wenn man macht denselben Inhalt nochmal neu. Aber ich finde, es ist noch was anderes. Wenn du was nimmst, was schon super perfekt ist und das nochmal neu machst, oder wenn du sagst, das war eigentlich eine coole Idee, aber es hat nicht alles erzählerische Potenzial, was da im Hintergrund noch da war, ausgeschöpft.
Ich kann auch nachvollziehen, ich weiß, dass Charlie Jane in Our Opinions Are Correct schon mal zum Beispiel gesagt hat, dass wenn man heute die Originaltrilogie neu machen würde, man einen ganz anderen Fokus auf Leia legen würde. Die ja durch die Vernichtung von Alderaan ihre gesamte Familie und alle Leute, die sie kennt, quasi
und dann Luke tröstet.
Und dann Luke tröstet.
Das ist aber so geil. Da ist auch irgendwie bei Emotional Labor ist ein Bild von Leia, wie sie Luke tröstet im Wörterbuch.
Und das sehe ich schon voll ein, dass das irgendwie so, es war halt so diese Abenteuergeschichte, bla bla, und mittlerweile gibt es aber halt viel mehr auch Gedanken dazu und Leia hat auch viel mehr Charakter gehabt und sowas und natürlich könnte man das anders umsetzen und gleichzeitig aber halt auch, ne, ich meine, Carrie Fisher ist mittlerweile tot und sowas, man könnte aber gleichzeitig halt auch wertschätzen, was Carrie Fisher auch noch um die Figur der Leia rum quasi alles möglich gemacht hat. Beides könnte irgendwie existieren. Aber ich glaube, Leute würden sagen, nein.
Aber man darf ja träumen.
Ich meine, vom TERF-Franchise soll es ja auch eine Serie geben, ne?
Ach Gott,
die das Ganze nochmal macht.
Offensichtlich möchten irgendwelche Studios einfach der TERF noch mehr Geld geben, damit sie noch mehr, keine Ahnung, Geld in transfeindliche Organisationen stecken kann oder whatever. Das ist anscheinend jetzt ein Live-Goal von irgendwelchen Studiobossen, I don't know.
Da sich ja die HauptdarstellerInnen auch alle transfreundlich geäußert haben, braucht sie jetzt neue beeinflussbare KinderschauspielerInnen.
Da ist mir dann auch egal. Also da geht es ja nicht darum, dass das Franchise nicht noch was Neues kriegen könnte. Also einfach bitte niemand mehr dieser schrecklichen Frau Geld geben.
Seufz.
Genau, dann hatten wir ja noch, also als letztes eine Adaption oder Adaption hatten wir schon, aber Retellings oder so. Also es ist immer ein bisschen schwer, es noch zu halten von Adaptionen, aber
Adaptionen, also zum Beispiel Filmadaptionen von Büchern, sind ja eigentlich auch Retellings, ne? Sind ja Retellings der Bücher, wenn man das jetzt
sagt. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schwer, es noch zu halten teilweise. Auch da gibt es so Sachen, wo ich mir dann manchmal denke, so, warum?
Ich habe da auch so drüber nachgedacht, was für Retellings kenne ich denn eigentlich so? Vielmehr natürlich sofort die Märchen-Retellings und die Mythen-Retellings
ja,
ein. Wobei ich die Mythen-Retellings, also wie zum Beispiel von Madeline Miller, also da gibt es ja ganz, ganz viele, also zum Beispiel von Jennifer Saint oder so, die hat, glaube ich, eine ganze Reihe, wo sie ganz viele weibliche Mythengestalten feministisch neu interpretiert.
Das finde ich auch cool.
Und Märchen-Retellings, da ist Christian Handel so der Spezialist für. Der hat ja, glaube ich, so einen Patreon, der sich stark auf Märchen fokussiert und wo er auch immer so Märchen-Talks macht und sowas. Und dann ist mir aber noch eingefallen, über die Märchen-Retellings bin ich dann gedanklich bei all diesen Realverfilmungen von Disney-Filmen gelandet.
Das ist ja auch moderne
sind wir wieder
Märchen
beim Thema
so.
Real versus Animation. Und dann habe ich da so drüber nachgedacht, dass ich so relativ schnell auch aufgehört habe, die zu gucken, weil sie einfach so wenig Neues mitgebracht haben. Außer dieses, was wir eben schon gesagt haben, das sind jetzt alles echte SchauspielerInnen.
Oh, echte animierte Tiere.
Und da ist mir aber eingefallen, dass ich tatsächlich, es war, glaube ich, einer der ersten Retellings, habe ich das Dschungelbuch tatsächlich ganz okay gefunden. Also auch da ist natürlich ein bisschen weird, dass da der arme einzige Mensch, der tatsächlich onscreen dann zu sehen wird, ist ja dieser kleine Junge, also der Mucki-Schauspieler. Und dann habe ich so Behind-the-Scenes-Videos gesehen, wo der einfach die ganze Zeit mit so Sockenpuppen reden muss und sowas. Weil
ich dachte, ja, stimmt.
Habe ich auch. Die ganze Zeit vor Greenscreen und die ganze Zeit mit einer Sockenpuppe, die die Stimme von Scarlett Johansson hat und so.
Oh Gott.
Den fand ich von daher ganz cool, weil ich den näher am Buch empfunden habe wieder. Statt mit den Disney-Liedern war der mit Gedichten aus dem Dschungelbuch. Und ich bin lustigerweise, sehr unbekannter Funfact über mich, ich bin Dschungelbuch-Gedichte-Ultra. Ich liebe die Gedichte aus dem Dschungelbuch. Und da habe ich mich irgendwie einfach gefreut, dass das stärker so diesen Spirit von dem Buch Dschungelbuch hatte. Bei aller Rudyard Kipling-Kritik fand ich das irgendwie ganz gut.
Ja, ja, also ich habe von denen tatsächlich gar keinen gesehen. Ich dachte so, ja, okay, es ist einfach nochmal dasselbe. Also mir sind ein paar Beispiele eingefallen, die wirklich ein Retelling irgendwie sind, weil sie so die Prämisse nehmen oder ganz was anderes mitmachen. Genau, es gibt ja diesen Mr. und Mrs. Smith-Film mit Brad Pitt und Angelina Jolie, wo sie so ein Ehepaar spielen, die beide so SpionInnen sind und das aber gegenseitig nicht wissen voneinander. Und da gibt es ja jetzt eine neue Serie mit Donald Glover, also mit und von Donald Glover und Maya Erskine, die dieselbe Prämisse nimmt, aber nur die Prämisse und den Titel, der Rest ist sehr anders, weil die wissen, also die bewerben sich sozusagen für einen Spionageposten. Werden dann als Ehepaar gecastet, ne, weil man als Ehepaar weniger auffällt und so.
Siehe The Americans.
Das war irgendwie auch ganz gut gemacht, dass es nicht zu sehr wie The Americans ist, weil das wäre schwer geworden, da mitzuhalten. Weil es macht tatsächlich einfach ein Beziehungsdrama draus. Diese ganze Spy-Geschichte ist eher der Hintergrund für diese Sache. Also die Folgen heißen auch alle wie First Date, First Vacation. Es gibt eine Folge, wo sie zur Paartherapie gehen, die ist hilarious, weil sie einfach über behaupten, sie wären SoftwareentwicklerInnen. Nee, aber wir sehen uns den ganzen Tag und wir arbeiten auch zusammen und deswegen gibt es so viele Konflikte und die Therapeutin immer so, ja, aber warum könnt ihr nicht mal an verschiedenen Projekten arbeiten als in der Softwareentwicklung? Ja, nein, das geht nicht, das ist unmöglich. Das ist so witzig. Das ist natürlich schon aus Spionage-Sachen und es gibt auch viel Action und so, aber es ist halt einfach so, die Aufmachung ist ja wie so ein Beziehungsliebes-Ding. Nur halt alles mit diesem Twist, dass sie zusammen gecastete Spione sind, fand ich schon ziemlich gut gemacht einfach. Dann gab es ja auch mal, also ich habe es nicht gesehen und es soll auch leider nicht gut sein, aber ich fand die Idee cool. Es gibt ja die ganz bekannte Sitcom mit Will Smith, ne, der Prince von Bel-Air. Da haben sie vor ein paar Jahren ein Remake gemacht, das aber als Dramaserie statt als Sitcom.
Ach, krass.
Genau, okay. Also der junge schwarze Typ, der halt aus Philadelphia zu seinem reichen Onkel an die Westküste geschickt wird und da dann irgendwie sich da reinfinden muss. Die Umsetzung soll jetzt nicht super sein, ich habe sie auch nicht gesehen, aber die Idee fand ich einfach gut. Das, man, so, das macht mir da komplett eine Stimmung so. Was ich auch noch neulich gesehen habe, was also auch ein Retelling sozusagen ist, also was ich einfach sehr lustig fand, weil ich verstehe nicht die Geschichte dahinter, aber also es gibt ja diesen Mean Girls Film, diesen ganz bekannten mit Lindsay Lohan und so, aus den 90ern. Mhm. Und daraus wurde dann irgendwann ein Broadway Musical und aus dem Broadway Musical haben sie jetzt einen neuen Film gemacht, also quasi eine Musical-Verfilmung. Und dann haben sie in die Trailer und die Ankündigung nicht reingepackt, dass das ein Musical-Film ist und dann gab es einfach sehr
sie viel... Sie haben nur Dialogszenen ja, in den Trailer.
Ja. Und dann sind ganz viele Leute in Russland aus dem Kino gestürmt, weil Leute gesungen haben. Und ich war so, was ist da passiert? Also, ein Musical-Film basiert auf einem Musical, basiert auf einem Film. Es basiert leider nicht noch auf einem Buch, das wäre lustig gewesen, aber ich habe es nachgeschaut, das ist nicht so.
Oh.
Nein, genau.
Das basiert auf einem Hörspiel.
Stimmt, ihr habt ja auch ein Spin-off.
Oh, das stimmt.
Den Vorboten.
Ein Prequel, ja, spielt eine Woche vorher.
Eine Woche vorher, genau.
Und mir fiel auch gerade noch ein anderes Hörspiel ein, was man, glaube ich, bedauerlicherweise gerade überhaupt nirgendwo hören kann, was eine Frechheit ist. Es gibt diese sehr, sehr tolle Erdsee-Hörspielverfilmung in zwei Staffeln. Also nicht Verfilmung, eine Verhörspielung. Eine deutsche Erdsee-Verhörspielung, was auch tatsächlich so den ganzen Bogen spannt über ganz viele Bücher und das halt in relativ wenigen Folgen. Mhm. Und das fand ich auch eine richtig schöne Adaption, weil man ja einfach bei diesen, ich habe diese Gesamtausgabe von Erdsee und ich habe bisher daraus immer nur Teile gelesen, weil es einfach irgendwie halt 1800 Seiten sind oder irgendwie sowas. Das fand ich einfach total schön, weil es so eine Kurzadaption nur ist und man trotzdem danach so den Eindruck hat, dass man voll viel von dieser Welt erfahren hat. Das fand ich sehr schön gemacht. Und leider ist es irgendwie öffentlich-rechtlich gewesen und es war überall auf allen Portalen, von der Mediathek bis Spotify und ließ sich überall gratis hören und ich fand es richtig toll. Vor kurzem hat mir ein Freund gesagt, dass es nirgendwo mehr ist.
Das war
irgendwie aus der Mediathek rausgenommen und jetzt kann man das nirgendwo, wie das dann so ist, wenn es Dinge nur digital gibt.
Ja, Mist, wirklich.
Man konnte das nicht downloaden, es gibt es nicht als Hörspiel auf CD oder irgendwie sowas und jetzt ist das einfach weg.
Ach, das ist ja blöd.
Wie kann das sein? Also es war ja auch ganz modern, anders als jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Herr der Ringe oder Hobbit-Hörspiel oder so, war das so 3D-Audio, was du mit Kopfhörern hören musst, damit es so einen 3D-Klang um dich rum hat und sowas und dann frage ich mich so, wie kann man was mit dem Production-Value machen und dann ist es ein Jahr online und wird dann runtergenommen, das verstehe ich einfach nicht.
Unseren Steuergeld.
Von unseren Steuergeldern, unseren GZ-Geldern hier.
Jetzt haben wir noch nicht so viel über Buchverfilmung geredet, aber ich glaube, das ist irgendwie schon mit angeklungen. Ich finde halt immer noch, dass mal mehr Sachen verfilmt werden könnten von Leuten, die vielleicht noch leben und irgendwie super problematische Racist, Turfs und sonst was sind. Also, was ich spannend fand, ist, dass man ganz oft bei diesen Apple-TV-Serien hinterher auch merkt, ach, das ist auch eine Buchverfilmung. Also klar, bei sowas wie Foundation, okay, oder das ist ja noch halbwegs bekannt, aber auch sowas wie Severance oder Silo. Ich habe überraschend festgestellt, dass sie die teilweise ja auch dann Buchverfilmungen sind, wo die AutorInnen teilweise sogar noch leben und oder keine weißen Männer sind. Also.
Ja, die machen ja jetzt auch Murderbot.
Ja,
das ist ja auch von Martha Wells, also von einer Frau. Und das ist jetzt keine Fantasy oder Science Fiction, aber ich fand auch A Lesson in Chemistry konnte man gut gucken. Das heißt ja auf Deutsch eine Frage der Chemie und das sieht man ja in jeder Buchhandlung. Also schon seit Jahren so voll der krasse Bestseller. Das finde ich auch gut, dass die halt auch Sachen verfilmen, die weniger bekannt sind und dadurch halt nochmal Sachen spotlighten, die halt vielleicht weniger Publikum dann haben. Also das machen sie bestimmt nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern weil die Lizenzen günstiger zu haben sind oder was auch immer. Oder weil sie einfach die Kohle haben. Also Apple TV macht ja auch Serien einfach weiter, egal ob sie jetzt sonderlich gut laufen oder nicht. Das ist so querfinanziert und bla. Ich will nicht sagen, die machen, worauf sie Bock haben. Niemand in dieser Größenordnung macht, worauf er Bock hat, er sie. Aber ich habe den Eindruck, dass wenn die denken, ach, Murderbot ist voll der interessante Stoff, dass aus besagten Querfinanzierungsgründen da einfacher ist, es da durchzusetzen als bei Disney Plus oder bei Netflix oder so.
Das stimmt. Wobei ich auch schon mal, ist das auch auf Apple TV, wo diese Dickinson-Serie ist? Ich weiß nicht, ob es die war oder eine andere. Auf jeden Fall hatte ich da mal ein Interview gelesen mit der Showrunnerin, die meinte, die Zusammenarbeit mit Apple war halt auch eine Katastrophe, weil sie dann doch auch sehr überraschend abgesetzt wurde oder teilweise sie nicht wusste, ob sie den Leuten sagen kann, dass sie für eine zweite Staffel dabei sein können. Oder.
Ja.
Bei Apple scheint es einfach irgendwie so ein Publikum zu geben, die einfach richtig Bock auf Science-Fiction haben.
Bei Prime kann man ja quasi gar nichts mehr anfangen. Also gerade Science-Fiction, ich glaube, Fantasy geht ja noch so ein bisschen. Und ich vermute auch, also ich weiß da auch nichts Offizielles drüber, aber das Franchise, zu dem wir einen Spin-off geschrieben haben, das Ende total offen und auch unser Hörspiel konnte ja deshalb auch gewisse Dinge nicht komplett zu Ende erklären, sodass Dinge einfach offen bleiben, für immer.
Also ist schon klar, dass es nicht weitergeht?
Wie gesagt, es ist nicht komplett klar, weil ich weiß es auch nicht, aber ich gehe schwer davon aus, dass es nicht weitergeht. Also. Und auch da sind ja Teenager-SchauspielerInnen, also auch da müsste man
komm dann mit Mitte 30 nochmal wieder.
Es wäre auch wieder typisch Amazon Prime eigentlich.
Also wie gesagt, Peripheral fand ich auch einfach sehr gut und das haben sie auch die zweite Staffel bestellt, dann nee, doch nicht. Deswegen bin ich auch so, ja, ich glaube es, wenn ich Star ist und vorher glaube ich gar nichts. Also die Fallout-Saison und eine zweite Staffel kriegen, aber ja, glaube ich, wenn es Star ist.
Apropos Serien, die für immer weiterlaufen.
Und den Streaming-Anbieter sozusagen gewechselt haben. Disney Plus macht ja jetzt Doctor Who. Es ist schon immer nach BBC, die Doctor Who macht, aber sie haben jetzt eine Kooperation mit Disney Plus.
Das macht es erheblich einfacher, als hier in Deutschland weiterzugucken.
Genau, also man kann ja über Amazon Prime noch so weitere Dienste dazu buchen, unter anderem auch den BBC-Player für, ich glaube, 4 Euro im Monat oder vielleicht ist es inzwischen noch mehr, weiß ich nicht, aber da kann man die alten Staffeln dann an sich auch noch sehen. Und es ist ja mal wieder so ein Reboot, also 2005 war ja schon so ein Reboot und jetzt ist es wie nochmal. Also ich glaube, es heißt jetzt auch wieder Staffel 1. Genau, Russell T. Davis, der Staffel 1 bis 4 des Reboots gemacht hat, macht jetzt wieder weiter, nachdem zwei weitere Showrunner zwischendurch dran waren. Und es gibt natürlich auch einen neuen Doktor, nämlich in Shruti Gatwa, den meisten wirklich bekannt als Eric aus Sex Education.
Wir haben ziemlich den Faden verloren bei Doctor Who. Das heißt, ich kenne, glaube ich, die erste Staffel mit Jodie Whittaker und danach habe ich irgendwie nicht weitergeguckt. Und ich habe auch zwischendurch lauter Staffeln, ich habe auch den Peter Capaldi Doktor, habe ich auch nur irgendwie eine halbe Staffel geguckt. Bei Doctor Who kann man ja immer ganz gut wieder einsteigen, vor allen Dingen, wenn Doktor wechselt, so.
Die erste Folge der neuen Staffel ist schon nochmal Doctor Who 101, wo sie alles nochmal erklären. Ist ja wirklich nochmal sehr deutlich. Ihr könnt jetzt hier einsteigen, wir erklären euch das.
Genau, es gab dann diese drei Jubiläumsfolgen mit David Tennant.
Mhm.
Und dann gab es dieses Weihnachtsspecial und in der letzten Jubiläumsfolge wechselt halt das Aussehen, ne? Also wechselt der Doktor seine Identität von Tennant zu Jodie Gatwa. Das fand ich auch gut, das nochmal zu gucken. Diese Specials waren auch alle unterhaltsam.
Ja.
Dann kam halt das Weihnachtsspecial und damit startete man quasi in diese neue Staffel, in der auch das Haupträtsel aus diesem Weihnachtsspecial, nämlich wo kommt dieses ausgesetzte Kind her, das wird dann auch als das Hauptmotiv der weiteren Staffel. Das fand ich als Einstieg, hat mich das sehr abgeholt als Teilzeit-Doctor Who-Fan quasi.
Ich finde den neuen Doktor sehr gut. Ich muss noch drauf klarkommen, dass er mega hot ist.
Mm, das finde ich hot.
Ist so sehr queer und hot.
Ja.
Jodie Whittaker fand ich irgendwie sehr cool und sehr cute, aber nicht hot. Aber wer hat auch jede Folge irgendwie ein anderes Outfit an, also die auch immer
alle
sehr
sind
gut
großartig,
sind.
Ja. Auch andere Frisuren, ne? Andere Frisuren. Schnurrbärte,
ja.
Ich weiß nicht, was alles. Ist ja auch sehr jung einfach, ne? Also der Schauspieler ist ja auch ziemlich jung.
Ja.
Und ich finde, dass es einerseits, und das wurde in den Specials schon klar, durch Tennant auch, der ja einfach auch ein sehr guter Trans- und Queer-Ally ist,
der
Schauspieler an sich, wurde halt auch schon klar, dass dieses erste Dasein als Frau in der Staffel davor oder in den Staffeln davor, halt was mit Doctor Who gemacht hat.
Ja,
also dass jetzt diese Queerness und diese auch irgendwie Gender-Ambivalenz und so dem Charakter jetzt eingeschrieben ist. So.
Ja, ja.
Diesem gar nicht unaufgeregt Queeren, so sehr aufgeregt Queeren.
Ja.
Neuen Doktor,
Also gleich in der Weihnachts-Special gibt es eine Szene, wo der Doktor zum Nachtclub in so einem Kind tanzt. Und ich so, what is happening? Das darauf war ich nicht vorbereitet. Also der Doktor ist total super. Also ich fand die Companion, also Ruby Sunday, immer ein sehr guter Name. Die war so die typische Abziehbild-Companion.
Cute and British.
Ja, so dieses quirky 20-jährige Mädel, was irgendwie sehr energetisch ist. Und das gab es jetzt einfach wirklich schon sehr oft.
Ich habe mich am Anfang gefragt, ob ich weitergucke, weil ich fand den Doktor ziemlich super. Ich fand den aber in der Kombination mit Ruby Sunday, die waren teilweise, als würden sie beide aufgeregt schreiend durch den Raum laufen. So. Also im übertragenen Sinne. Das haben sie natürlich nicht immer gemacht. Die waren mir beide fast schon zu so quirlig und laut und sowas, wo ich so dachte, wenn wir einen neuen quirligen, aufgedrehten Doktor haben, dann brauchen wir vielleicht nicht noch eine quirlige, aufgedrehte Companion. Also habe ich irgendwie so gedacht, warum ist das nicht eine alte Frau oder die Mutter von Ruby Sunday? Weißt du so? Ich bin dann aber dran geblieben. Ich glaube auch, dass diese erste Folge nach der Weihnachtsfolge, war das die mit den Space Babies?
Ja, Space Babies.
War alles voller Babys. Voller aufgeregter Leute. Es war so,
ich fand die Entscheidung super witzig, dass die Space Babies so einfach echte kleine Kleinkinder sind, die dann aber von Erwachsenen synchronisiert werden. Das war so fucking creepy. Es hatte diese typische Doctor Who Creepiness, die ich so als Designentscheidung geil fand, auch wenn ich die Folge jetzt nicht als Highlight ansehen würde oder so, aber ja.
Es gibt ja Uplifting immer im Kontext von Tieren, ja, also dass Tiere so Intelligenz entwickeln.
Ja.
Und das war wie so abgeliftete Babys
halt. Ja, voll. Die hatte auch einfach so einen richtig geilen Pro-Choice-Take drin, den ich schon sehr gut fand. Also generell fand ich die ganze Staffel sehr deutlich in den Aussagen. Ne? Es gab immer mal wieder trans- und nicht-binäre Figuren. Es gab immer wieder behinderte Figuren. Irgendwie sehr kapitalismuskritische Sachen und so. Also das hat mich schon insgesamt gut abgeholt.
Ich fand auch die Sache mit der Bubble so als Take auf Bubbles.
Die Bubble-Folge war gut. Was ich auch sehr gut fand, war diese Bridgerton-Folge.
Ja, wirklich.
Die auch gar nicht irgendwie sich Mühe gibt zu verschleiern, dass sie eine Bridgerton-Folge ist, weil sie ständig auch drüber reden, dass das ja einfach wie Bridgerton ist.
Generell haben sie diesmal auch sehr viele popkulturelle Referenzen drin.
Also was die Folge natürlich sehr gut macht, ist, dass es so einen Han Solo-Verschnitt Space Bounty Hunter gibt, mit dem der Doktor die ganze Zeit flirtet. Und der darf auch bitte gerne wiederkommen.
Ich gucke ja auch Bridgerton. Also ich würde mich jetzt nicht als Bridgerton-Fan bezeichnen, aber wenn eine neue Staffel Bridgerton da ist, dann gucke ich die schon immer sehr schnell. Und ich habe da so oft den Gedanken so, einfach nur so ein paar Szenen, wo sich so Männer oder Frauen anflirten oder so. Oder so mal ein Eklat, weil tatsächlich mal zwei Frauen miteinander tanzen und zwei Männer miteinander tanzen oder irgendwie sowas. Ich habe mich dann sehr gefreut, dass in dieser Queen Charlotte Spin-Off-Serie, dass da tatsächlich mal so ein bisschen was mit Thema Tanzen und dann tanzen zwei Männer so im Verborgenen und so. Das war schon irgendwie ganz cute. Ich habe dann erst die Bridgerton-Doctor Who-Folge geguckt und habe so gesagt, so müsste das mal sein, verdammt. Und dann habe ich Bridgerton Staffel 3 zu Ende geguckt und dann kam doch noch so ein ganz kleines bisschen, wo Leute so entdeckt haben, dass sie vielleicht queer sind. Und ich dachte so, ja, bitte, guckt die Doctor Who-Folge und macht weiter. Ja. Staffel 4 dann so wie die Folge.
Das Finale fand ich ja so, okay.
Das habe ich noch nicht geguckt.
Sie haben sich am Ende auch relativ viel offen gelassen, wie es weitergehen könnte. Also ich hatte wieder Spaß dran. Ich freue mich, dass man es jetzt auf Disney Plus einfach so komfortabel gucken kann, ohne dass man irgendwie sonst was noch dafür tun muss.
Das hat die Hürde sehr gesenkt. Ich finde, dadurch gucken sie auch im Moment wieder mehr. Also
Es
ist wieder wahrnehmbarer, dass Leute wieder stärker über Doctor Who reden, in Social Media und sowas. Und das freut mich einfach. Und mich freut auch einfach sehr, dass man merkt einfach auch voll krass, dass das für ein Jyoti Gadwa echt einfach voll das Ding ist, dass er das spielt. Und das finde ich einfach auch mega, also dem irgendwie zuzugucken.
Heute auch in jeder Folge, ich liebe es. Der ist so emotional, das finde ich total gut. Also ich meine, der Doktor ist immer sehr emotional.
Jetzt nehmen wir noch ein Audio extra auf.
Da reden wir dann auch mal ein bisschen über Dinge, die man adaptieren und remaken könnte. Nämlich darüber, was wir gerne mal remaken, adaptieren oder offspinnen
würden. Ja, genau.
Das könnt ihr natürlich hören, wenn ihr unser Audio extra abonniert auf Patreon.
Das war unsere 69. Folge über Remakes, Adaptionen und Spin-Offs. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Genderswap Podcast, auf Mastodon unter genderswappod, @literatur.social, auf Blue Sky unter @genderswappod, per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im September und sagen danke fürs Zuhören.
Dankeschön, tschüss.
Unsere Patrons sind Aha.
Andrea.
Anna.
Anna.
Bapf.
Boni.
Profi.
Caroline.
Katrin.
Christopher.
Seifer.
Claudia.
Dominik.
Doro.
Dr. Nathalie.
Elea.
Elias.
Eva.
Felix.
Hüllerfuchs.
Gabriel.
Gamadeus.
Henning.
Holarius.
Ingvar.
Jan.
Janati.
Janis.
Janiklas.
Jasmin.
Jassi.
Johanna.
Johannes.
Judith.
Julia.
Julia.
Justine.
Kai.
Kama.
Katrin.
Kata.
Kay.
Kirsten.
Laura.
Lilly.
Lisa.
Mara.
Marcel.
Marco.
Mario.
Mary.
Max.
Merlin.
Mika.
Michael.
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 Mo.
Moritz.
Mück.
Nachi.
Nikolas.
Nimia.
Nonetim.
Patrick.
Paula.
Petter.
Philipp.
Philipp.
Projektmürer.
Rabenkönigin.
Ralf.
Resa.
Hess.
Sarah.
Schreiberling.
Skimi.
Shelley.
Sol.
Sphärenmeisterspiele.
Sven.
Tahina.
Tanja.
Technosmur.
Tentacle Duck.
Tino.
Tjörn.
Tobias.
Tobias.
Vanessa.
Vic.
Und Senja. Vielen Dank an euch alle.
Dankeschön.